Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Le visage de l'Europe.
Chipurile Europei.
Europäische Ansichten.
Lița Europei.
Lița Europei.
Atomkraft. Für Tschechien ist sie der Weg in eine CO2-freie Zukunft. So sieht es der stellvertretende Ministerpräsident Karel Havlíček. So sieht es auch der größte Teil der Bevölkerung. Und so berichtet es der deutschsprachige Dienst von Radio Prag an seine kernenergieskeptischen Westnachbarn.
Es gibt keinen anderen Weg. Wir können nicht auf die Kernenergie verzichten. Und wenn vor ein paar Jahren noch jemand meinte, man könnte die Atomkraft durch erneuerbare Energien ersetzen, dann war das ein naiver Träumer.
Viele Deutsche und Österreicher sind nämlich besorgt über Tschechiens energiepolitischen Kurs. Bis zu 4 neue Reaktorblöcke sollen dort zukünftig die Kohlekraftwerke ersetzen. Dazu kommt, die alten Meiler sollen um Jahrzehnte länger laufen. Und auch ein neuer Nuklearpark zur Erprobung von Mini-Reaktoren steht auf der tschechischen Agenda. Von der obligatorischen Endlagersuche ganz zu schweigen. Stefan Keineder, der grüne Landessprecher von Oberösterreich, ist entsetzt.
Aus unserer Sicht ist es nicht zumutbar, dass im oberösterreichischen Norden die Leute einer wirklichen Gefahr ausgesetzt werden und das auch noch zu dem Ziel sozusagen, dass die Energiewende in Tschechien auf eine völlig verkehrte und viel zu teure Art vorangeht.
Atomskeptiker gegen Atombefürworter. Diese Front verläuft nicht nur zwischen den Nachbarstaaten Tschechien und Österreich, sondern quer durch Europa. Die EU steht vor einer schwierigen Frage. Bietet Kernenergie eine Lösung gegen Treibhausgase, Versorgungsengpässe und Netzschwankungen? Oder ist sie ein Sicherheitsrisiko und Milliardengrab?
Kernspaltung. Wie Atomenergie die EU-Nachbarn Tschechien und Österreich entzweit. Gesichter Europas von Andrea Remsmeier.
In einigen Bereichen gelten erhöhte Sicherheitsauflagen. Da gibt es Quellen für ionisierende Strahlung. Essen und Trinken ist dort verboten. Schwangere dürfen hinein. Keine Waffen, keine Gewehre, wie auf dem Flughafen.
Ein weißer Kittel, ein Haarnetz und Plastiküberzieher für die Straßenschuhe. Die Wartenden in dem schmalen Umkleideraum recken ihre Hände, um das Set ausgehändigt zu bekommen.
Wir brauchen nur einen einzigen Geigerzähler. Sobald Werte überschritten werden, gibt's Alarm.
Kerningenieur Pavel Suk hält das kleine Strahlenmessgerät in die Höhe, gut sichtbar für alle. Es sind Studierende und Doktoranden aus Ungarn, der Slowakei, Polen und allen Teilen Tschechiens. Auch ein junger Wissenschaftler aus Südkorea ist dabei. Sie sind für eine Fachkonferenz nach Prag gereist, zu der die Fakultät für Nuklearwissenschaft und Technische Physik eingeladen hat. Hier, in einem Seitenflügel der Technischen Universität, erwartet sie ein besonders spektakulärer Teil des Programms. Prags berühmter Versuchsreaktor.
Okay, so I really welcome you at our reactor.
3, 2, 1. Hebekräne, Messvorrichtungen, Monitore. Die Reaktorhalle hat 2 begehbare Ebenen. Im Gänsemarsch erklimmt die Gruppe die Stiege. In der Mitte der oberen Ebene steht ein Wasserbecken, aus dem allerlei Kabel und metallische Gerätschaften herausragen. Kerntechnik-Ingenieur Suk leuchtet mit seiner Taschenlampe hinein. Das Wasser ist glasklar und völlig still. Auf seinem Grund schimmert ein metallisches Viereck. Das ist alles, was von hier aus vom Reaktorkern zu sehen ist. Die Umstehenden recken ihre Hälse. Dort unten findet die Kernspaltung statt.
This is the zero power reactor. What does it mean?
Das ist ein Nullleistungsreaktor. Der produziert nicht einmal genug Energie, um das Wasser in seinem Inneren zu erhitzen. Denn es ist ein Ausbildungsreaktor für die tschechische Bevölkerung, Studierende, Kernkraftwerksbetreiber und Physiker. Auch ausländische Studierende, Crews von Atom-U-Booten oder Armeeangehörige werden daran geschult.
Ein Kernreaktor ohne nukleare Kettenreaktion. Die Neutronen, die im Uranbrennstoff die Kernspaltung auslösen, müssen im VR1 laufend von außen zugeschossen werden. Anderenfalls stoppt der Reaktor. Dafür ist er sicher, gut zugänglich und perfekt geeignet für Experimente von Anlagensicherheit bis Brennstoffzyklus. Pavel Zug greift nach einem der Demonstrationsobjekte an der Wand. Es sieht aus wie eine metallische Riesenspaghetti, ein Kontrollstab. In den Reaktorkern eingeführt, verlangsamt oder unterbricht er die Kernspaltung.
Im Inneren des Edelstahlrohrs befindet sich das absorbierende Material. Es gibt verschiedene Typen von Kontrollstäben. Sie sind am oberen Ende des Reaktorkerns angebracht und können von dort aus eingefahren werden. Wenn jemand auf den roten Knopf drückt, schalten sie den Reaktor sehr schnell ab.
Wenn es um die nukleare Ausstattung geht, dann zählt die TU Prag zu den weltweit führenden Hochschulen. Außer dem VR1 betreibt sie auch eine Fusionsanlage. Und gerade vor wenigen Monaten haben die Hochschulmitarbeiter den VR2 hochgefahren, den sie selbst mitentwickelt und mitgebaut haben. Im Lehrtrakt flutet Tageslicht die langen Gänge. Überall ranken Grünpflanzen. Die Glasfassade erlaubt einen weiten Blick über den Campus. Funktionsbauten, Parkplätze, Rasenflächen. Als Kaderschmiede ist die Kerntechnische Fakultät heute wichtiger denn je. Denn die tschechische Regierung will nicht nur weitere Meiler ans Netz bringen. Sie will auch Maßstäbe setzen bei der Entwicklung von kleinen modularen Reaktoren. In der Fachsprache Small Modular Reactor, kurz SMA. Fakultätsleiter Jan Rattay empfängt Gäste mit breitem Lachen und festem Händedruck. Warum ist ausgerechnet die Kernenergie für Tschechien so wichtig?
You need some stable source. The renewable, it's perfect source during.
Weil wir eine stabile Energiequelle brauchen. Die Erneuerbaren, ja, im Frühjahr und im Sommer sind sie perfekt. Da gibt es nur Produktionsspitzen. Aber im Winter stürzt die Stromproduktion ab.
And during the autumn, you have big fall.
Tschechiens Weg in die CO2-Neutralität ist längst beschlossene Sache. 10 oder 15 Jahre noch, dann sollen die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Parallel dazu, idealerweise im Jahr 2036, soll am Kernkraftwerk Dukovany der erste der neuen Kernreaktoren ans Netz gehen. Und in Südböhmen, am AKW-Standort Temelin, soll ein Nuklearpark für die Erprobung der neuen SMA-Generation entstehen. Doch auch Jan Rattay weiß, die Reaktorunfälle von Tschernobyl und Fukushima lasten schwer auf dem Image der Kernenergie. Kann er die Befürchtungen der anderen EU-Staaten nachvollziehen?
Natürlich, diese Diskussion um die Sicherheit von Kernkraftwerken gibt es. Dabei werden die Sicherheitssysteme seit 70 Jahren ständig weiterentwickelt, insbesondere nach dem Fukushima-Unfall. Darum denke ich, Sicherheit ist heute kein Problem mehr.
In der tschechischen Bevölkerung sei die Unterstützung für den Kernenergiekurs der Regierung groß, berichtet Rattay. Größer als in jedem anderen europäischen Land. Kernenergie steht für Bezahlbarkeit und Energieunabhängigkeit. Aber es gibt ein anderes Problem. Gerade jetzt, wo die Nuklearindustrie so viel mehr Personal braucht, stehen viele erfahrene Ingenieure kurz vor der Rente. Umso besser für alle, die jetzt Nuklearwissenschaft oder Kerntechnik studieren. Um sie konkurrieren nicht nur die Kernanlagen in Temelin und Dukovany, sondern auch renommierte Unternehmen wie Tschechiens Energieversorger ČEZ und der Motorenhersteller Škoda, der neben Autos auch Atomreaktoren produziert.
And also we started the cooperation with industry abroad.
Auch mit der Industrie im Ausland haben wir Kooperationen. Sie wissen ja, wegen der Ausschreibung der neuen Kernkraftwerke. Seit kurzem mit KHNP aus Südkorea. Mit EDF und Westinghouse läuft das schon länger.
EDF aus Frankreich, Westinghouse aus den USA, KHNP aus Südkorea. Drei Global Player der Reaktortechnik. Tschechien ist zum attraktiven Nuklearstandort geworden, seit es seine ehrgeizigen Ausbaupläne bekannt gegeben hat. Allerdings für Frankreich und die USA ist die Ausschreibung der neuen Kernreaktoren mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Im Juli 2024 hat die tschechische Regierung zur allgemeinen Überraschung bekannt gegeben, das Rennen um den lukrativen Auftrag hat Südkorea gemacht. KHNP soll am Kernkraftwerk Dukovany zwei neue Blöcke bauen. Für sie bereitgestellt vom Kernkraftwerk Dukovany, steht in großen Buchstaben auf dem Plakat neben dem Hörsaal, vor dem sich gerade die Teilnehmenden des Fachkongresses versammeln. Darunter leuchtet und blinkt das schrankgroße Plastikmodell eines APR 1000, der Druckwasserreaktor, der Tschechiens Weg in die CO2-neutrale Zukunft ebnen soll. Drei KHNP-Mitarbeiter suchen das Gespräch mit den Studierenden. Fragen zur Reaktortechnik beantwortet Delegationsleiter Minwang Chang.
We already built 12 APR 1400, which is a larger size than APR 1000.
Wir haben bereits 12 APR 1400 in Südkorea gebaut. Das ist die größere Version des APR 1000. Dafür haben wir ein sehr zuverlässiges Sicherheitskonzept entwickelt. Um die Zertifizierung für Europa zu bekommen, mussten wir es weiter verbessern, denn hier gibt es spezielle Anforderungen. Zum Beispiel doppelte Sicherheitsbehälter und einen Core Catcher, also ein Auffangsystem am Boden des Reaktors. Denn im Falle eines Unfalls darf das schmelzende Kernmaterial ja nicht nach außen gelangen.
Drinnen im Hörsaal haben die Vorträge begonnen. Die jungen Wissenschaftler präsentieren ihre Forschungsergebnisse. Die Doktorandin Alzbeta Andrichova gehört zu den wenigen weiblichen Teilnehmenden. Nach dem Vortrag steht sie mit ihrem Kaffeebecher vor dem Hörsaal und plaudert mit den Kommilitonen. Dass sie es als Nuklearwissenschaftlerin einmal so weit bringen würde, erzählt sie, hätte sie früher nie gedacht. Nach 8 anstrengenden Jahren voller Mathematik, Physik und Ingenieurwissenschaft.
When I started my studies at the Faculty of Nuclear Engineering, because
am Anfang meines Kerntechnikstudiums waren wir quasi Tausende von Studierenden. Aber am Ende haben nur etwa 30 ihren Bachelor gemacht. Das war alles sehr, sehr herausfordernd.
It was very, very competitive.
Bereut hat sie ihre Studienwahl nie, erzählt die Doktorandin. Das Fach selbst vielfältig und spannend. Die Karriereaussichten außergewöhnlich gut. Ein Kommilitone mischt sich ein.
Every month there is an offer.
Ich bekomme jetzt jeden Monat Jobangebote aus dem In- und Ausland. Was sind Ihre Pläne nach dem Studium?
After your studies, what are you gonna do?
Ondřej Lachut schätzt besonders die mehrmonatigen Studienaufenthalte im Ausland, die für die Studierenden obligatorisch sind.
On the department we have a map.
In unserer Fakultät hängt eine Weltkarte aus, auf der alle möglichen Studienorte markiert sind. Die ist voll mit Pins, überall auf der Welt.
All over the world, actually.
Und wie denken Sie über die Energiewende in Europa? Warum sollte ausgerechnet die Kernenergie eine so große Rolle spielen?
Because of the future we need more and more electricity.
Weil wir in Zukunft immer mehr Strom verbrauchen werden, also brauchen wir auch immer mehr Kraftwerke. Und Kernkraftwerke produzieren doch grüne Energie, darf ich das so sagen?
So-called green energy, can I say it or no?
What seems fascinating to me, that from something that small.
Es fasziniert mich, wie wir aus etwas so Kleinem wie einem Atomkern solche riesigen Mengen Strom erzeugen können. Ja, tatsächlich. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Auto an einem Kernkraftwerk vorbeifahre, staune ich über diese gewaltigen Bauwerke, mit denen wir Menschen unsere Energie erzeugen. Sauber und sicher.
Myslím si, že v současné době je to nejlepší zdroj energie jako takový, která prostě pro tu masovou produkci.
Die Atomkraft ist die beste Energie, die wir heute haben. Wir haben keine guten Bedingungen für Windenergie hier bei uns in Tschechien. Und wir müssen unsere Kohlekraftwerke herunterfahren, denn die sind sehr schlecht für die Umwelt. Im AKW Temelin sind die Sicherheitsstandards sehr hoch. Darum glaube ich, schwere Unfälle sind dort ausgeschlossen.
I'm living about 20 kilometers about Temelin.
Ich lebe etwa 20 Kilometer vom Kernkraftwerk Temelin entfernt. Und nein, ich habe keine Angst. Ich denke, es ist sicher. Ich bin für die Atomkraft. Denn ich glaube wirklich, dass wir jetzt auf grüne Technologien setzen müssen. Und die kleinen modularen Atomreaktoren sind eine grüne Technologie, um CO2 zu vermeiden.
Because of CO2.
Strom ist bei uns sehr teuer und das, obwohl wir hier unsere Atomkraftwerke haben. Das ist paradox. Ich glaube, die Deutschen und die Österreicher kaufen den billigen Atomstrom von uns und dann verkaufen sie ihn teuer an uns zurück. Das ist schrecklich.
März 2024 in Brüssel. Gipfeltreffen auf dem Messegelände vor dem Atomium, dem Symbolbauwerk des Nuklearzeitalters.
We are very pleased to welcome you today for the very first Nuclear Energy Summit.
34 Staaten, darunter USA, China, Japan, Großbritannien und die Hälfte der EU-Länder, erklären ihr starkes Engagement für die Kernenergie. Als Schlüsselkomponente für Energiesicherheit und Treibhausgasvermeidung. Die neue Staatenallianz hat ein erklärtes Ziel: die Kapazitäten bis 2050 weltweit verdreifachen. Ihr Gipfel in Brüssel hat einen Ehrengast.
May I ask you a warm welcome to Her Excellency Ursula von der Leyen.
2019 hatte die EU-Kommissionspräsidentin angekündigt, die Europäische Union solle bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein. Seitdem ist ein längst überwunden geglaubter Streit neu entbrannt. Ist die Kernkraft bezahlbar, ungefährlich und nachhaltig genug, um eine verlässliche Versorgungsquelle zu sein? Und wenn ja, sollte es Fördergelder für Atomkraftwerke und Reaktorforschung geben?
I am here because I believe that in countries that are open to the technology.
Ich bin hier, weil ich glaube, dass Kerntechnik in den Ländern, die dafür aufgeschlossen sind, eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf saubere Energie spielen kann.
Important role in the clean energy transition.
So etwas dürften die Teilnehmerstaaten gerne hören. Denn die Nuklearindustrie hat ein Finanzierungsproblem. Ein AKW-Neubau ist derzeit nur mit immensen Staatshilfen finanzierbar. Auch für den Betrieb haftet der Staat. Denn Privatversicherungen scheuen das Atomrisiko. Dabei sind die 100 derzeit laufenden EU-Reaktoren im Schnitt 32 Jahre alt. Sie werden immer störanfälliger. Und die wenigen Neubauprojekte haben eine zwiespältige Bilanz. Auch das weiß die Kommissionspräsidentin.
Die Zukunft der Kernenergie hängt davon ab, ob die Branche künftig termin- und kostengerecht liefern kann. Viel zu oft hat der Kernkraftwerksbau zu erheblichen Mehrkosten und Zeitüberschreitungen geführt.
Olkiluoto 3 in Finnland. 18 Jahre Bauzeit statt der geplanten 6. Kosten dreimal so hoch wie geplant. Mochovce 3 in der Slowakei. Bauzeit fast 40 Jahre mit viel kritisierten Sicherheitsstandards. Und auch bei dem neuen Kraftwerksblock im französischen Flamanville, der eigentlich 2012 ans Netz gehen sollte, haben sich die Kosten vervielfacht. Strom aber produziert er bis heute nicht. Von der Leyen gibt sich dennoch optimistisch.
And yes, also our European Commission projections show,
die Prognosen unserer Kommission zeigen, dass die erneuerbaren Energiequellen in der Mehrzahl der EU-Länder durch Kernenergie ergänzt werden und bis 2050 das Rückgrat der EU-Stromerzeugung bilden werden.
Am Ende des Gipfels verabschieden die Teilnehmerstaaten eine Erklärung. Sie fordern eine stärkere Integration der Atomkraft in die politischen Maßnahmen des internationalen Finanzsystems. Sprich, es geht um Fördergelder, unter anderem von der Europäischen Investitionsbank. Doch sollen die übrigen EU-Staaten diesen Weg mittragen? Die andere Hälfte der Mitgliedsländer betreibt keine eigenen Kernkraftwerke. Die meisten von ihnen planen auch keine. Deutschland ist aus der Atomenergie ausgestiegen. Auch Spanien hat den Ausstieg auf den Weg gebracht. Denn immer noch halten viele Europäer Kernenergie für zu gefährlich, zu schmutzig, zu teuer und zu schwerfällig, um die Versorgungslücke, die die wegfallenden fossilen Rohstoffe hinterlassen, verlässlich zu schließen. Das Tauziehen in Brüssel hat begonnen. Bislang fördert die Europäische Union vor allem die Forschung und Entwicklung von sogenannten SMR, von kleinen modularen Reaktoren. Ob das ausgeweitet wird, wird sich in den kommenden Monaten entscheiden. Mal zieht ein kleiner Wald am Seitenfenster vorüber, mal eine Siedlung. Die Landstraße zwischen Budweis und Temmelin schlängelt sich durch ein grünes Mosaik aus Feldern und Wiesen. Südböhmen, Tschechiens strukturschwacher Südwesten. Die Region ist für drei Dinge berühmt. Für ihr Budweiser Bier, für das Kernkraftwerk Temmelin und für ihre gute Luft. Dalibor Straski lässt die Fensterscheibe seines Pkw herunter. Der Fahrtwind bringt einen Hauch von frisch gemähtem Heu herein. In einem Braunkohleland wie Tschechien, plaudert der Kerntechnikingenieur, wüssten die Leute das zu schätzen.
Die Braunkohlekraftwerke haben wirklich solche Umweltschäden verursacht, die zu sehen waren. Sofort, ja, also die sterbenden Wälder, die sauren Regen und. Also für die Bevölkerung war verständlich, ja, wir schalten diese Kohlekraftwerke ab und weil wir Strom brauchen, bauen wir die Atomkraftwerke. Naja, Risiko, aber es ist nicht so groß und sonst sind sie sauber.
Dalibor Straski selbst sieht das anders. Das Risiko von Atomkraftwerken ist sein Lebensthema. In den 1980er Jahren, als Student der Technischen Universität Prag, hatte er seine Diplomarbeit über die Unfallgefahr in WWER-Reaktoren geschrieben. Jener Reaktortyp aus Sowjetzeiten, mit dem Tschechien damals wie heute seinen Atomstrom produziert. Diese Spezialisierung hat ihm einen Job eingebracht, der für einen tschechischen Kerningenieur mehr als ungewöhnlich ist. Straski ist der Anti-Atom-Beauftragte der Region Oberösterreich, zuständig, Tschechiens Nuklearpolitik kritisch zu begleiten. Und derzeit gibt es vieles, was den Österreichern Sorge bereitet.
Warum haben wir hier Halt gemacht? Das ist Standort ja noch, also der Hügel da. Und darunter 500 Meter sollte das Endlager entstehen. Das ist einer der vier Standorte in Tschechien, der näher untersucht werden sollte.
Wo jetzt noch in der Ferne ein Wäldchen zu sehen ist, könnte in Zukunft Tschechiens Atommüll versenkt werden. Gut 60 Kilometer Luftlinie zu den Grenzen nach Oberösterreich und Niederbayern. Noch stehen wichtige geologische Untersuchungen aus. Doch der Standort wäre praktisch, denn es gibt weitere Pläne. Hier, nur wenige Autominuten vom Kernkraftwerk Temelin entfernt, soll nach dem Willen der Regierung ein nukleares Gewerbegebiet entstehen. Der Nuklearpark Südböhmen. Ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für kleine modulare Reaktoren.
Also zwischen dieser Straße, da der Straße und dem Kraftwerk.
Das Kernkraftwerk Temelin. Durch die Windschutzscheibe gesehen ist der Anblick imposant. 155 Meter hoch erheben sich die vier Kühltürme in den stahlblauen Himmel. Betonriesen mit einer wallenden Krone aus Dampf. Die charakteristischen Reaktorkuppeln aber, die das Bild westlicher Kernkraftwerke prägen, sucht man hier vergebens. Zwischen unscheinbaren Maschinenhallen stehen zwei zylinderförmige Gebäude mit einer Kugelhaube.
Ja, das ist immer noch das sowjetische Projekt. Daran musste nichts geändert werden, natürlich. Also vom Konzept her ist das die sowjetische Anlage.
Als die sowjetischen Ingenieure die beiden 1000 Megawatt Blöcke auf ihren Reißbrettern entwarfen, war die Tschechoslowakei noch eine sozialistische Republik und Osteuropas Nuklearindustrie komplett auf Kerntechnik aus Russland ausgelegt. Auch die Sicherheitshülle für die Reaktoren, das sogenannte Containment, stammt aus dieser Zeit.
Also Containment ist Stahlbetonbau, nicht zweischalig, wie zum Beispiel in Deutschland üblich ist oder war, besser gesagt. Also das Konzept entsprach dem Stand der Wissenschaft und Technik schon bei der Auslegung nicht. Zwar Stahlbeton 1,2 Meter dick mit der inneren Schicht aus Stahl, aber kein Zwischenraum dazwischen. Also ja, das ist sicherheitstechnisch bedenklich.
Dem modernen Sicherheitsverständnis entspricht dieses Containment nicht. Und das ist nicht der einzige Kritikpunkt an Temelin. Kerningenieur Straski ist mit seinen Sicherheitsbedenken nicht alleine. In der österreichischen Boulevardpresse ist Temelin als Schrottmeiler verschrien. Allein im Sommer 2024 gab es drei ungeplante Stillstände. Vibrationen in den Turbinen. Die Wiener Umweltanwaltschaft zählt jährlich zwischen 25 und 45 Zwischenfälle. Bis zu 4 davon klassifiziert als INES 1, die niedrigste Stufe der Risikobewertungsskala für nukleare Ereignisse. Dabei sind die beiden Temelin-Blöcke geradezu jung. In Betrieb genommen wurden sie in den Jahren 2000 und 2002. Die meisten anderen AKW in Europa sind deutlich älter. Dalibor Straski, am Straßenrand stehend, lässt seinen Blick schweifen. Vor ihm erstreckt sich eine sattgrüne Landschaft. In der Mitte die betongraue Temelin-Anlage. Die Geschichte des Kernkraftwerks, erzählt er, ist von den dramatischen Ereignissen der vergangenen Jahrzehnte geprägt. 14 Jahre dauerte allein die Bauphase.
Im Bau befindet sich die Anlage seit 1986. Und ja, dann die Verzögerungen, natürlich die politische Wende.
1986, das Jahr des Reaktorunglücks von Tschernobyl, leitete den Niedergang der Nuklearbranche ein. Energieversorger und Investoren zogen sich zurück. Dann brach die Sowjetunion zusammen. Im Jahr 2004 wurde die junge Republik Tschechien Mitglied der Europäischen Union. Doch die Westeuropäer misstrauten den russischen Meilern. In Temelin wurden anstelle der ursprünglich geplanten 4 Reaktoren nur 2 gebaut und nachträglich an die europäischen Sicherheitsnormen angepasst. Auch für Straski selbst war das Tschernobyl-Jahr 1986 schicksalhaft. Am 26. April, erinnert er sich, hörte er österreichischen Rundfunk. Nur deswegen erfuhr er von dem Reaktorunglück. Die tschechoslowakischen Medien schwiegen. Alles, was mit Kernspaltung zu tun hatte, stand zur Sowjetzeit unter höchster Geheimhaltung.
Tschernobyl wurde geheim gehalten. Nach, glaube ich, einer Woche nach dem Unfall in Tschernobyl gab es eine kurze Nachricht, dass es zu Problemen gekommen ist. Aber die Bevölkerung sollte keine Angst haben, weil alles in Kontrolle ist.
Wenige Jahre später war die Sowjetunion Geschichte. Der junge Kerntechnikingenieur glaubte an die Idee eines demokratischen Tschechiens mit Pressefreiheit und Bürgerrechten. Weil er damals in dem Neubauprojekt Temelín beschäftigt war, wusste er, in der Chefetage kursiert eine Mängelliste über die beiden Reaktoren. Die nennt 28 Schwachstellen. Ein brisantes Dokument, denn aus dem westlichen Ausland kamen damals Delegationen angereist, die sich besorgt über den Sicherheitszustand der geplanten Reaktoren informieren wollten.
In diesen Diskussionen haben eben diese Leute, ich betone, die wussten, dass es schlimm ist, immer wieder betont, nein, ja, das ist das sicherste Projekt ist und. Also das hat mich gestört, einfach so zu lügen in der damaligen Atmosphäre nach der Wende. Ich sagte mir, na, das geht nicht.
Damals traf Straski eine Lebensentscheidung. Er kehrte Tschechiens Nuklearindustrie den Rücken.
Ich habe ein paar Mal auch was öffentlich gesagt, dass es nicht so schön ist wie dargestellt. Und natürlich kam die Frage, entweder Maul halten und mit uns weitermachen oder du kannst gehen.
Und wie steht es heute um die Sicherheit der tschechischen Reaktoren? Nach dem Willen der Regierung sollen sie möglichst bis zu 60 Jahre Strom produzieren. Doppelt so lange wie die Betriebszeit, die die sowjetischen Ingenieure damals geplant hatten. Auch ihre Leistung, die bereits in den vergangenen Jahren schrittweise gesteigert wurde, soll weiter angehoben werden. Von Seiten der staatlichen Aufsichtsbehörde spricht generell nichts dagegen. Wie sieht das Dalibor Straski?
Nichts Schlimmeres konnte man denken. Weil diese Reaktoren alle ohne Ausnahme wurden für 30 Jahre konzipiert und ausgelegt. Das ist unvorstellbar. Also Risiko. Ja. Das bedeutet nicht, dass es zu einem schweren Unfall kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit nimmt zu.
60 Jahre Betriebszeit für Reaktoren, die jetzt schon störanfällig sind und mit den Jahren durch Korrosion und Versprödung nicht besser werden. Hat Dalibor Straski das Gefühl, dass seine Sicherheitsbedenken heute gehört werden? Nicht nur in Oberösterreich, sondern auch in seinem Heimatland, wo die Menschen jetzt so sehr auf eine saubere und bezahlbare Energiequelle hoffen.
Es gibt ziemlich viele Leute, die kritisch sind, aber nur wenige sind imstande, in der Öffentlichkeit sowas zu sagen.
Was ist so schlimm daran, öffentlich Kritik an Tschechiens Kernenergiekurs zu äußern? Was denken seine Landsleute, wenn Dalibor Straski und seine Gleichgesinnten das tun?
Die sind harmlos. Sind die Verrückten. Ja.
Neubau zweier Kraftwerksblöcke am Standort Dukovany. Genehmigt. Weiterbetrieb von Block 1 und Block 2 im Kernkraftwerk Temelín. Genehmigt. Weiterbetrieb der 4 Reaktoren im Kernkraftwerk Dukovany. Genehmigt. Das teilt die Website des Staatlichen Amts für Nuklearsicherheit mit. Tschechiens oberste Aufsichtsbehörde sitzt in Prag, in einem historischen Gebäude mit prächtigem Treppenhaus. Abteilungsleiter Stepan Kochanek und seine Pressesprecherin empfangen Journalisten in einem lichtdurchfluteten Arbeitszimmer. Die Aufsichtsbehörde kontrolliert nicht nur den technischen Zustand der Kernkraftwerke, sie ist auch für die Kommunikation mit dem Ausland zuständig. Und dort, sagt Kochanek, trifft er derzeit auf höchst unterschiedliche Meinungen.
Actually, what we can see on, let's say, European Union platform.
In der Europäischen Union gibt es gerade zwei Lager mit einer klaren Trennung. Länder, die für Atomkraft sind und solche, die dagegen sind. Als Tschechien im Jahr 2022 den Vorsitz im Ministerrat der EU hatte, war es in vielen Fragen schwierig, zu einem Konsens zu kommen, auch dann, wenn es um reine Sachfragen oder um Sicherheitsaspekte ging. Die Länder, die Kernenergie ablehnen, wollten das nicht einmal diskutieren.
Quite difficult to open nuclear issues, nuclear topics for discussions.
Zwischen den kernkraftbefürwortenden Staaten gäbe es derzeit eine enge Zusammenarbeit, berichtet Kochanek. Zwischen den Ländern Mittel- und Osteuropas sowieso. Aber auch mit Frankreich, Großbritannien, den USA und Kanada seien gemeinsame Strategieplanung und Behördenkooperationen längst üblich. Und wie ist die Beziehung zu den kernkraftkritischen Staaten? Insbesondere zu den direkten Nachbarstaaten, die fürchten, dass von den tschechischen Anlagen eine Gefahr für das eigene Land ausgehen könnte.
In case of Germany, the discussions are definitely more rational.
Die Diskussionen mit Deutschland sind definitiv rational, sehr klar, sehr offen und sachbezogen. Die mit Österreich sind stärker ideologisch und von politischen Gesichtspunkten geprägt. Sowas ist belastend.
Always burdening any discussion, in my opinion.
Tschechien nehme die Befürchtungen sehr ernst, betont Stepan Kochanek. Seit das Kernkraftwerk Temelin vor gut 20 Jahren in den Dauerbetrieb ging, gelten bilaterale Vereinbarungen, die Transparenz garantieren sollen. Wenn es zu Störungen kommt, gewährt Tschechien, Deutschland und Österreich einen besonderen Einblick. Und die für Nuklearsicherheit zuständigen Ministerien werden im Rahmen von jährlichen Arbeitstreffen auf dem Laufenden gehalten. Die Atmosphäre sei freundlich und konstruktiv, sagt der Aufsichtsbeamte. Aber wenn es um Atommüllendlager, Unfallrisiken und Strahlenschutz gehe, dann könne eine Diskussion auch schon mal lebhaft werden.
Die Informationen stellen wir problemlos zur Verfügung. Täten wir das nicht, könnten insbesondere die österreichischen Kollegen rechtliche Schritte gegen uns einleiten. Es ist uns klar, dort sorgt das Thema für große Debatten. Aber einige Lokalpolitiker versuchen immer wieder, auch bei uns in der Tschechischen Republik, auf unterschiedlichen Wegen die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Damit müssen wir klarkommen.
Public opinion in the Czech Republic through different channels. So, this is something what we need to be aware of and we need to work with that.
Stabil, bezahlbar, CO2-arm. In Tschechien und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas gilt Kernkraft als grüne Technologie. In vielen westlichen Staaten ist das anders. Hier hat jedes Reaktorunglück die Zweifel an ihrer Beherrschbarkeit neu geweckt. Auch das bis heute ungelöste Atommüllproblem löst tiefes Unbehagen aus. Gerade in Deutschland und Österreich war die Anti-Atom-Bewegung identitätsstiftend. Das zeigt auch eine Straßenumfrage im österreichischen Linz.
Für die Energiewende soll die Atomkraft keine Rolle spielen. Also ich wünsche mir, dass die Atomkraft weltweit nicht eine Rolle spielt in der Energiegewinnung, weil ich sie für gefährlich halte und die Endlagerung nicht geklärt ist.
Atom ist der für den Krieg, oder? Alles, was Waffen ist, ist gefährlich. Und Atom verwendet man ja für den Krieg, oder?
Tschechien ist schon sehr nah an Österreich und
Ich meine, das hat schon Auswirkungen auf Österreich dann, wenn irgendwas schief geht.
Ja, es kann immer was passieren und vielleicht wäre es besser, wenn die Atomkraftwerke nicht unbedingt an der Grenze stängern.
Der Turm mit dem vergoldeten Doppeladler erhebt sich hoch über die Altstadt. Auf dem Dach des mächtigen Renaissancebaus weht die rot-weiße Flagge von Oberösterreich. Über dem Hauptportal das Stadtwappen von Linz. Wer hindurchgeht, dem öffnet sich ein weitläufiger Innenhof mit italienisch anmutenden Arkaden. Das Linzer Landhaus ist der Sitz der oberösterreichischen Landesregierung, einer Koalition aus ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen. Eine Glastür gibt den Blick auf eine breite Treppe frei. Sie führt hinauf in die Amtsräume.
Wenn Sie hier hinaufschauen, jetzt stehen wir unmittelbar vor dem Landhaus. Dahinter ist der steinerne Saal.
Auch Roland Egger war schon Ehrengast im steinernen Saal. Als Wortführer von Atomkraftgegnern aus Österreich und Tschechien. Denn der Verein Atomstopp, den er leitet, unterstützt auch Proteste in den Nachbarländern. Schließlich muss Österreich, das sich selbst um eine komplett atomstromfreie Energieversorgung bemüht, in Grenznähe die Kernkraftwerke anderer Staaten dulden. 9 an der Zahl. In Oberösterreich gehört Atomkritik seit dem Jahr 2000 zur Landespolitik. Damals ging im nahegelegenen Temelin der erste der beiden Kernreaktoren ans Netz.
Dort hat es immer Sitzungen gegeben mit dem Landeshauptmann der oberösterreichischen Landesregierung und mit den Anti-Atom-Vereinen. Da ist eben beraten worden zu Zeiten, wo Temelin so akut war und so akut wieder geworden ist, also in den 2005, 6, 7er Jahren. Da war ich dann dabei, ja.
Prächtige Gebäudefassaden, Barockkirchen, lauschige Innenhöfe und überall Touristen. Das ist die Altstadt von Linz. Doch die Donaumetropole ist auch ein Zentrum der europäischen Anti-Atom-Bewegung. Das soll der Stadtspaziergang zeigen, zu dem Roland Egger und Vereinsgeschäftsführer Herbert Stoiber eingeladen haben. Allerdings, die Stimmung in Europa hat sich verändert, seit Frankreich die Atomkraft befürwortenden Staaten um sich versammelt, erzählt Stoiber.
Bei jedem Thema, ob das die Strommarktrichtlinie ist, immer ist die französische Atomlobby, unterstützt von einigen anderen Staaten, massiv erfolgreich darin hineinzubringen, dass Atomstrom förderbar ist. Preisgarantien über Jahrzehnte für Atomstrom. Auch unter diesen Bedingungen wird privatwirtschaftlich niemand investieren. Die großen Konzerne sind in staatlicher Hand, weil jemand wirtschaftlich Denkender kann wahrscheinlich darin nur so lange investieren, solange er sich verspricht, dass Fördergelder hereinkommen.
Die alten Meiler störanfällig, die Neubauten Milliardenprojekte mit unberechenbaren Bauzeiten und Kostenrahmen. Und die Perspektiven der so gelobten kleinen modularen Reaktoren sind noch gar nicht absehbar. Bislang gibt es sie nur auf dem Papier. Stoiber findet, eine Technologie, die so unkalkulierbar langsam und teuer ist, kann zum Klimaschutz gar nichts beitragen. Auch wenn viele andere EU-Staaten das Gegenteil behaupten.
Aber sie träumen davon? Ich glaube nicht, dass sie wirklich davon träumen. Sie tun so, als würden sie davon träumen, um Fördergelder zu lukrieren. Bieten in Tschechien massiv bei dieser Ausschreibung, wo jetzt anstatt einem plötzlich 4 ausgeschrieben werden, weil einer nicht leistbar ist, hat man die Ausschreibung verändert innerhalb von ein paar Monaten auf 4.
In Österreich dagegen gilt das Projekt Atomstrom schon seit 1978 als gescheitert. Als Massenproteste die Inbetriebnahme des bereits fertiggestellten Kernkraftwerks Zwentendorf verhinderten. Gut 20 Jahre später, als Tschechien die Inbetriebnahme von Temelin vorbereitete, erzählt Roland Egger, richtete sich die Protestbewegung gegen das Nachbarland.
Über Tage wurden Grenzübergänge zwischen Österreich und Tschechien blockiert mit Traktoren. Die Leute haben kampiert dort. Also die Grenzen waren dicht. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo die oberösterreichische Politik gesehen hat, man muss etwas machen. Und man stellt sich eben auf die Seite der Protestierenden.
2001 unterzeichneten 900.000 Österreicherinnen und Österreicher das Volksbegehren Veto gegen Temelin. Die Inbetriebnahme der beiden neuen Reaktoren verhinderte das nicht. In der österreichischen Stadt Melk fanden Politiker einen Kompromiss. Das sogenannte Melker Protokoll verpflichtete Tschechien, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach EU-Recht durchzuführen und Österreich bei sicherheitsrelevanten Ereignissen Einblick zu gewähren.
Also man hat sich irgendwie arrangiert, das Melker Abkommen ist geschlossen worden, mehr oder weniger als Beruhigungspille für die Bevölkerung, dass man die Leute eben von den Grenzen wegbekommt. Und an und für sich ist die Rechnung für viele ganz gut aufgegangen, weil die Proteste waren weg und man hat Temelin einfach hochfahren können und ungestört mehr oder weniger arbeiten können. Nur die Proteste sind dann später mit voller Vehemenz wiedergekommen.
2006, als das AKW in Vollbetrieb ging, blockierten die Österreicher erneut die Grenzen. Und die Landesregierung Oberösterreich reichte Unterlassungsklage ein. Aber sie blitzte ab. Der Europäische Gerichtshof entschied, durch österreichisches Recht allein kann es in einem anderen EU-Land keine Betriebsbeschränkung geben. Und heute? Welche Chance hat Österreich, den Trend zur Kernkraft aufzuhalten? Jetzt, wo so viele EU-Bürger fossile Treibhausgase mehr fürchten als das Risiko, das von Atomkraftwerken ausgeht. Roland Egger denkt kurz nach und lässt seinen Blick über die belebte Altstadt schweifen.
Wir können kein Atomkraftwerk verhindern, wir können nichts verhindern, aber wir können dafür sorgen, dass sich die Politik damit auseinandersetzt und dass es knirscht, und zwar, dass es ordentlich knirscht.
Wir sind die Klasse 4T aus dem Georg-von-Beuerbach-Gymnasium in Linz. Wir gestalten heute die Sendung zum Thema Schöne neue Atomwelt für euch.
Wir finden es wichtig, uns für das Klima einzusetzen, da unsere Zukunft von ihm abhängt. Denn wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wann sonst? Und wer, wenn nicht wir?
April 12, 2024. Auf Radio Froh, dem freien Radio in Linz, läuft eine 30-minütige Sendung zum Thema Kernenergie. 3 Monate später wird das Schulprojekt mit dem Jugendklimapreis des Vereins Atomstopp Österreich ausgezeichnet. Herbert Stoiber vom Verein Atomstopp Österreich balanciert einen riesigen Karton auf seinen Händen. 23 Achtklässlerinnen und Achtklässler blicken ihn erwartungsvoll an, als er sich neben der Lehrerin aufstellt.
Damit sich junge Leute mit dem Thema beschäftigen, haben wir seit einigen Jahren den Atomstopp Jugendklimapreis. Und bei dem habt ihr heuer in so toller Weise mitgemacht.
Physik der Kernspaltung, Reaktorunfälle, Atommüll, Green Deal. 30 Sendeminuten, selbst recherchiert, geschrieben und im Studio vertont.
Die Gruppe, die Vor- und Nachteile von Atomenergie, das ist die Stella, die Kathi und der Niki.
Herbert Stoiber überreicht allen eine neongelbe Tasche. Aufschrift: Klimaschutz mit AKW, so ein Schmarren. Darin sind die Preise. Ein UV-resistenter Sonnenschirm und ein Buchgutschein.
Also herzliche Gratulation an alle, die an dieser hervorragenden Radiosendung mitgemacht haben. Wir werden versuchen, dass wir sie im Herbst dann noch einmal ausstrahlen in anderen freien Radiostationen. Auf Radio Froh wurde sie schon ausgesendet.
Die Schülerinnen und Schüler spannen die neuen Sonnenschirme auf und blättern in den atomkritischen Broschüren. Herbert Stoiber ist zufrieden. Aber ist nicht auch Meinungsmache dabei, wenn eine Organisation an einer öffentlichen Schule für ihre Vereinsziele wirbt? Der Geschäftsführer sieht das anders. Die Jugendlichen sollen wachsam sein vor den Werbekampagnen, die zunehmend gezielt auf ihre Altersgruppe zugeschnitten sind.
junge Leute sind da sehr empfänglich und die Atomlobby tut alles in sozialen Medien, um sie zu überzeugen, dass Atomkraft eine gute Idee wäre.
Dann geht es zum Gruppenfoto auf den Schulhof. Deutschlehrerin Magdalena Weiretmeier hat die prämierte Sendung in mehreren Schulstunden zusammen mit der Physiklehrerin vorbereitet.
Ich wollte mit Ihnen überhaupt Radioarbeit machen und habe mir gedacht, warum nicht einmal ein Thema, das jetzt wieder sehr en vogue ist, weil man eben sagt, okay, Atomkraft könnte vielleicht die Klimakrise entschärfen. Das sehe ich nicht so. Also ich bin eine starke Gegnerin.
Und die Schülerinnen und Schüler? Wie denken Sie jetzt über die Kernenergie, nachdem Sie sich so lange, so intensiv damit beschäftigt haben? David und Nicole möchten etwas sagen.
Also wir haben gelernt, warum Atomkraft schlecht ist für die Welt. Weil da können Unfälle passieren und das ist sehr gefährlich.
Ich finde Atomenergie an sich nicht schlecht, weil man halt bei wenig Platz viel Energie erzeugen kann. Aber natürlich müsste das so sein, dass wenig Unfälle passieren, damit die Risiken nicht so hoch sind, weil die Unfälle können halt katastrophale Auswirkungen haben.
Kernspaltung. Wie Atomenergie die EU-Nachbarn Tschechien und Österreich entzweit. Das waren die Gesichter Europas von Andrea Remsmeier. Ton und Technik Elisabeth Klingenberg. Regie Babette Michel. Redaktion Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.